Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Für mich ist schon ein großer Wein einer, bei dem ich auch Lust habe, ihn zu trinken. Und bei dem ich einfach mich total freue, dass noch was in der Flasche ist.
Als Winzertochter in Rheinhessen aufgewachsen, hat Katharina Matthais ganz sicher Wein im Blut. Nach einem Medienwissenschafts- und BWL-Studium, anschließendem Volontariat an der Georg-von-Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten, schreibt die Journalistin und geprüfte Sommeliere mittlerweile nur noch über ihr Lieblingsthema Wein. Über den Genuss in Schriftform, der regelmäßig von ihr im Feinschmecker, in der Wirtschaftswoche, in der Filet oder auch im Spiegel erscheint, sprechen wir jetzt. Ich freue mich sehr, dass du, liebe Katharina, heute Zeit hast. Hallo.
Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung.
War es denn für dich schon immer klar, ich will Journalistin werden, oder stand da eigentlich auch mein anderer Gedanke im Vordergrund?
Ich bin tatsächlich nach der Schule, nach dem Abi, recht straight Journalistin geworden, weil eigentlich so ein bisschen aus dem Grund, ich interessiere mich tatsächlich sehr für sehr viele Dinge und im Journalismus kann ich das sehr gut verwirklichen. Man kommt mit ständig neuen Themen in Kontakt, mit ständig neuen Menschen, kommt viel rum, und das habe ich dort ja so mir versprochen und dann auch gefunden.
Wann hat dich dabei denn deine Leidenschaft Wein wieder eingeholt? Und wann hast du dann auch gemerkt, ich möchte ja zum großen Teil über Wein schreiben und sprechen?
Ja, das war, also ich habe ja beim Handelsblatt volontiert und bin danach zur Wirtschaftswoche im Haus gegangen und war dort ganz klassische Reporterin. Also habe Reportagen, Interviews geführt und war da tatsächlich auch recht viel unterwegs. Und es war schon klar, dass, also ich habe keine eigene Branche gecovert, sondern ich war so für so Querschnittsthemen verantwortlich und habe auch viel so gesellschaftspolitische Themen gemacht. Und es war klar, dass immer wenn ein Weinthema ansteht, dass ich das natürlich mache, weil ich eben mich da dann ein bisschen besser auskannte als die Kollegen. Und die Redaktion war auch in Düsseldorf und deswegen war zum Beispiel auch die Prowein ganz klar gesetzter Termin. Und ich habe dann recht schnell gemerkt, dass immer, wenn ich über Wein geschrieben habe, dass das für mich sich irgendwie anders angefühlt hat, als wenn ich über andere Themen schreibe, weil es mir halt natürlich zum einen viel vertrauter war. Und ich hatte schon auch so ein Gefühl von so nach Hause kommen, oder es war schon auch so ein Gefühl von, eigentlich gehöre ich ja zu euch und jetzt muss ich wieder zurück in meine Wirtschafts- und Anzugträgerwelt. Und eigentlich fand ich es total schön, irgendwie, wenn ich mit WinzerInnen irgendwie so über ihre aktuellen Weine gesprochen habe, und habe dann irgendwann gemerkt, ja, das reicht mir jetzt nicht mehr, wenn ich nur alle paar Wochen mal über Wein schreibe, sondern ich will dazugehören und will sozusagen wieder zurück und will mich eben hauptberuflich damit beschäftigen.
Also der Wein im Blut hat dich dann dazu gebracht, auch Kolumnen zu schreiben.
Ja, es war dann so, in der Redaktion dann gesagt habe, dass ich sozusagen gehen möchte und mich nochmal beruflich ein bisschen umorientieren möchte, hat der damalige Chefredakteur dann so gesagt, wenn Sie gehen, vielleicht können Sie ja weiterhin als freie Journalistin bei uns schreiben, und unter anderem wäre es auch irgendwie toll, wenn wir eine Weinkolumne hätten, weil natürlich viele Menschen, die Wirtschaftswoche zum Beispiel lesen, interessieren sich natürlich sehr für Wein und haben dann, und so kam das dann, dass ich diese Kolumne dann irgendwann schreiben durfte.
Wie hast du denn dann die Themen dafür recherchiert?
Also die Weinkolumne bei der Wirtschaftswoche, die war ja fast eher so eine, wie soll ich sagen, so eine Weinschule eigentlich. Also es ging so ein bisschen um so Fragen, die sich viele WeintrinkerInnen halt regelmäßig stellen. So, welche Weine eignen sich zum Lagern? Woher weiß ich, ob ein Wein seinen Preis wert ist? Wie finde ich den passenden Wein zu meinem Essen? Also es sind sozusagen so ganz klassische Themen, die sich eben viele stellen, die sehr gerne Wein trinken, aber nicht sich jetzt nicht so total viel damit beschäftigen möchten, sondern die einfach nur ein tolles Genusserlebnis haben möchten. Und so habe ich dann man wird ja regelmäßig mit diesen Fragen konfrontiert einfach. Also es ist ja immer so, wenn man irgendwie mehr mit Wein macht, dass dann die Menschen stellen ja schon immer die gleichen Fragen eigentlich. Also es sind ja oft so Fragen der, wie kann ich eigentlich den richtigen Wein für mich finden? Und die habe ich da dann eben so unterhaltsam wie möglich beantwortet.
Und wenn du jetzt einen Beitrag für die Filet oder für den Feinschmecker schreibst, entwickelst du dann die Idee und das Thema, oder wie sieht's dann dort aus?
Da ist es so, dass ich Themen ganz klassisch vorschlage. Also ich gehe eben mit einem, also mir begegnet irgendwo etwas Interessantes, oder manchmal sind es ja auch so Metathemen, so Querschnittsthemen, wie zum Beispiel Mini-Weingüter, oder ich habe vor kurzem mal was geschrieben über Paare, die zwei Weingüter in unterschiedlichen Anbaugebieten haben oder so. Das ist mir irgendwann mal so begegnet. Da sind mir auf einmal so 3-4 Beispiele aufgefallen und dachte so, boah, das sind ja interessante Konstellationen. Und dann schlage ich den Redaktionen eben vor, ja, wie wäre es, wenn ich meine Reportage darüber schreibe? Was beschäftigt diese Familien zum Beispiel in ihrem Alltag? Wie organisieren die sich? Wie ist es, wenn man zwei Betriebe hat? Wo hat man seinen Lebensmittelpunkt und so weiter? Und dann, genau, schlage ich das den Redaktionen vor und dann im besten Fall freuen die sich dann über das Angebot und dann habe ich den Auftrag.
Und was war die spannendste Entdeckung, die du dabei gemacht hast bei der Recherche für so einen Artikel?
Also meinst du jetzt bei der Reportage über die Weingüter?
Zum Beispiel, ja.
Die Paare? Ja, aber ich finde, es ist natürlich immer so total spannend, wenn man so ein bisschen einen Einblick in so den Alltag dieser Familien auch bekommt. Also das ist ja, lassen einen ja dann schon auch oft, wie soll ich, so sehr nah ran. Also es sind ja oft auch sehr gastfreundliche Menschen, die dann auch gleich sagen, du isst doch gleich mit uns zu Mittag und hier willst du nicht das Wein und so. Und dann entdeckt man halt schon irgendwie so, was sie eigentlich so, ja, was die teilweise so für einen Alltag haben und auch wie viel sie arbeiten oder auch was sie so für Herausforderungen dann so stemmen. Und das finde ich immer wieder beeindruckend. Das ist natürlich in jedem Weingut eigentlich was anderes oft, aber es ist doch immer wieder beeindruckend, dass man so denkt, wow, ich ziehe meinen Hut.
Du hast ja auch eine Ausbildung zur Sommeliere gemacht, die du abgeschlossen hast. Wieso, fragt man sich natürlich, wenn du sowieso schon über Wein schreibst, um noch besser über Wein schreiben zu können? Oder warum hast du das gemacht?
Ja, also es war schon, als ich mich entschieden habe, in die Weinbranche zu wechseln, war für mich schon klar, dass dazu nochmal irgendeine Art von Ausbildung gehört, weil natürlich ist man ja sonst so sehr in seinem eigenen, ja, in seinem eigenen Saft und beschäftigt sich natürlich nur mit Themen, die einen eh schon interessieren oder die man halt kennt von zu Hause oder wo auch immer. Und durch so eine Ausbildung kommst du ja zum einen nochmal auf, also du kriegst natürlich gezwungenermaßen nochmal viel mehr einen ganz großen Überblick. Und und ich wollte natürlich auch noch viel mehr lernen über, wie schmecken, also wie sind Weine von, ja, dieser unterschiedlichen Anbaugebiete. Ich wollte auch verkosten lernen und das hat natürlich, das hat mich dann natürlich auch schon nochmal total weitergebracht.
Es ist ja schon Tradition, dass es im Genusstalk natürlich auch etwas Wein und auch in dem Fall heute Käse wieder dazu gibt. Du hast logischerweise, ich würde es mir gar nicht anmaßen, einen Wein ausgesucht für heute. Was trinken wir denn?
Ja, ich habe dir einen Lemberger geschickt. Ich wohne ja mittlerweile in der Nähe von Tübingen, also in Baden-Württemberg. Und da dachte ich mir, es muss, wenn ich dir einen Wein schicke, dann muss es natürlich ein klassischer, also sollte es schon ja was von hier sein. Allerdings ist es ein bisschen ein Lemberger, wie man ihn ja vielleicht so in den letzten Jahren nicht mehr so viel erlebt hat. Und zwar kommt er vom Weingut Lassac. Mhm. Das Weingut Lassac Arbeit ist ein kleines Mini-Weingut in der Gegend, die eigentlich gar nicht mehr so bekannt ist für Privatweingüter. Und zwar kommen die aus Hessigheim. Dort in der Nähe ist noch der Dautel. Es gibt noch so ein, zwei andere, aber normalerweise sind dort sehr viele Genossenschaftswinzer. Und die beiden haben, also Stefanie und Fabian Lassac, haben aber gesagt, sie möchten eigentlich gerne sozusagen wieder ihren eigenen Wein machen und bauen den auf Muschelkalk an. Das ist ziemlich untypisch für Württemberg. Und haben eben einen Lemberger, der, also wenn, ich probiere mal einfach mal.
Ja, zum Wohl, würde ich sagen.
Ja, und was mir an diesem Lemberger einfach so total gut gefällt, ist diese tolle Kombination aus, er ist sehr, sehr feingliedrig, sehr, sehr fein und gleichzeitig hat er doch einen schönen Grip. Also er ist irgendwie so leichtfüßig, voller Spannung, sehr energiegeladen und trotzdem aber auch so schön saftig. Und ich finde so, ja, es gibt ja einfach viele Lemberger, die entweder so eine totale Wuchtbrumme aus dem Holz sind und einfach so sehr schwer und einfach so, ja, einfach zu breit. Oder es gibt eben so welche, die so total quietschig, fruchtbetont sind. Und der, finde ich, verbindet so, also er ist so voller Spannung und ist so, ja, irgendwie so schön leicht, aber ohne nichts sagen zu sein. Er ist leicht, aber eben im Sinne von sehr fein gewoben und sehr, ja, irgendwie auch spannungsreich. Gefällt mir einfach total gut. Also ich finde es auch so ein Wein, der trinkt sich auch so von alleine dann weg.
Ja, genau, er verdampft förmlich im Glas. Ne? Also er hat eine angenehme Frische. Das ist tatsächlich das, was man oftmals bei Lemberger gar nicht so im Glas hat. Ja? Und passt auch sehr gut mit seiner Sauerkirschnote, würde ich was sagen, oder überhaupt Kirschnote, aber das ist ja immer sehr individuell, wie man das beschreiben kann. Für mich ist das Sauerkirsch, für jemand anderes ist es vielleicht eine andere Kirsche. Oder eine Himbeer oder eine Brombeer oder wie auch immer. Ist ja sehr angenehm. Ich kannte Lassac jetzt nicht. Die Region sagt mir schon was, die Felsengärten sind ja da um die Ecke. Von daher kenne ich die Gegend schon, aber jetzt das Weingut nicht. Ist das eine Entdeckung durch deine Reportage über Mini-Weingüter?
Das war eigentlich eher so eine Entdeckung über die Beschäftigung mit, wie soll ich sagen, nachhaltiger Genussszene in Baden-Württemberg, aber auch ja, ich finde, Württemberg ist irgendwie ein schwieriges Anbaugebiet, weil es ist ja schon nach wie vor noch so sehr genossenschaftlich geprägt und es gibt einfach sehr viel vom Gleichen. Und dieses Gleiche ist natürlich, das ist ein gutes Grundniveau und so, ich will das jetzt gar nicht schlecht machen, aber man sucht natürlich eben so diese kleinen, insbesondere eben auch, also für mich jetzt biologisch arbeitenden oder ökologisch nachhaltig arbeitenden Weingüter, die sich irgendwie schon auch nochmal was bei denken. Und was ich eben so spannend finde an diesem Lemberger, ist, dass er für viele, die so ein Klischee Württemberg irgendwie so auf der Zunge haben, ist das wahrscheinlich ein eher untypischer Lemberger, weil er eben so, ja, also zum Beispiel wirklich so voller Frische oder so voller, eben nicht so schwer wirkt. Und gleichzeitig ist er aber eben in dieser sehr ursprünglichen Machart, also die arbeiten auch so total minimalinvasiv und in dieser sehr ursprünglichen Machart ist er eigentlich sehr, sehr typisch wieder für die Region und das finde ich halt total spannend. Aber ja, ist auch ein Landwein, also ich weiß gar nicht, ob der eine AP-Nummer bekommen würde, aber er ist so, also ich finde halt, er ist irgendwie so in seiner Ungewöhnlichkeit ist er eigentlich auf einmal wieder so sehr typisch für Lemberger und das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend und da gibt es ja einige solcher Betriebe hier in der Gegend.
Wie bist du denn dann tatsächlich auf die gestoßen? Hat dich irgendjemand drauf aufmerksam gemacht oder hat mal jemand gesagt, hier eine Flasche, probier mal, was denkst du dazu?
Ich überlege gerade, wie das jetzt in dem konkreten Fall war. Also meistens ist es schon so, dass die coolsten Entdeckungen mache ich eigentlich immer, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die ich für ihre Arbeit irgendwie beeindruckend finde, als wenn ich mich irgendwie mit tollen WinzerInnen unterhalte und ich frage die dann immer, ja, was trinkt ihr denn gerade so? Meistens trinken ja die Besten, beschäftigen sich ja oft auch mit ganz vielen anderen Weingütern und dann ist es, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Tipp von irgendeinem quasi Kollegen oder Kollegin war, die dann so gesagt haben, du, die machen gute Sachen und ja, genau, also so komme ich meistens auf die vielversprechendsten Entdeckungen, wenn mir jemand, den ich auch toll finde, mir das irgendwie einfach so weiterempfiehlt. Mhm.
Käse habe ich ja auch schon gesagt, möchte ich auch gerade mal noch ein, zwei Sachen sagen. Ich habe den Wein ja vorher nicht probiert, als du gesagt hast, du wählst einen nicht ganz typischen Lemberger aus, habe ich natürlich mal versucht, was Passendes zu finden. Klar, soll da schon ein bisschen kräftig im Geschmack auch sein, aber auch nicht zu kräftig, weil er ja hier auch nicht mit Tanninen um sich schlägt, von daher einen Weichkäse und einen Hartkäse, einmal einen Coulommiers von der Ile-de-France. Das Spannende daran ist, wird nur aus der Milch von einem Hof gemacht und die Tiere, also die Muttertiere und die Kälber werden nicht voneinander getrennt, können auch im Endeffekt das ganze Jahr, wenn es das Wetter erlaubt, dann auch draußen bleiben. Und ja, ich finde, der passt auch ganz gut dazu. Ich habe eben schon mal ein Stückchen probiert zum Wein.
Wie schmeckt dir denn der Wein?
Der Wein schmeckt mir sehr gut. Also wie gesagt, also ich finde den echt spannend. Tatsächlich so in der Art noch keinen Lemberger jetzt getrunken. Ich habe schon einige Lemberger getrunken, stärkere, aber auch schwächere. Und der ist, wie du sagst, eigentlich genauso mittendrin. Der kommt schon sehr gehaltvoll daher, aber hat dann eben das, was du auch so schön beschrieben hast.
Er hat ja schon auch so diesen Grip und also das gefällt mir irgendwie gut. Er hat halt schon deutliche Substanz, aber ohne einen irgendwie total zu überfrachten und das finde ich ist schon sehr elegant.
Nehmen wir mal ein Stückchen Käse.
Ja, und da ist ja natürlich, das ist ja mit dem Käse dann, der gibt dir dann halt nochmal irgendwie schönen, schönen Wumms mit. Ja, ich finde halt irgendwie bei Rotwein ist für mich persönlich so, ist oft eine Frage so der Balance zwischen eben, ja, einer gewissen Leichtfüßigkeit und trotzdem einer Substanz. Also Rotweine, also jetzt mal abgesehen von einem professionellen Sinn, wo ich natürlich nochmal ganz anders verkoste, aber wenn ich so privat mir eine Flasche aufmache, dann ist, ich bin keine Freundin von so total schweren Rotweinen, die einen so nach einem halben Glas schon total satt machen. Ich brauche da schon immer eine gewisse, also ich finde, die Weine, die mir dann am meisten Spaß machen, sind eben solche wie der eben, ja, trotzdem noch so eine gewisse Leichtfüßigkeit hat und wo man so merkt, ach ja, da jetzt noch gern noch ein zweites und ein drittes Glas. So.
Ja, hilft denn so ein Wein beim Schreiben, wenn er so gut ist, dass man ein zweites und ein drittes Glas dazu trinkt?
Ich schreibe eigentlich immer nüchtern. auch wenn ich, also ich denke zwar oft beim Weintrinken oft, ich hätte die besseren Ideen, aber am nächsten Tag, nein. Nee, ich schreibe tatsächlich. Ich trenne Berufliches und Privates ganz gut. Wenn ich Wein trinke, dann schreibe ich meistens auch nicht mehr.
Auch wenn es große Schnittmengen dann gibt, ne? Aber,
außer mal irgendwann irgendwelche angeschickerten Instagram-Stories oder so. So. Hey Leute, bester Wein meines Lebens.
Ja, und der zweite Hartkäse, vielleicht da auch noch gerade zu, ist ein klassischer Gruyère oder Gruyère aus der Schweiz, 24 Monate gereift und der passt da auch sehr gut dazu. Wunderbar. Ich finde, es gibt eigentlich fast nichts Besseres als, wie du gerade gesagt hast, ne, eine schöne Flasche Rotwein, die man sich mal aufmacht und dann auch mal noch ein, zwei Häppchen Käse. Das reicht manchmal sogar schon abends, ohne dass man dann noch irgendwie was Großes dazu essen muss, ne?
Ja, total. Ich finde auch, man bekommt ja die Kultur eigentlich oft, also wenn die Produkte so eine tolle Qualität haben wie die, die wir jetzt hier haben, bekommt man ja so viel Kultur quasi qua Produkt irgendwie schon auf dem Teller. Also sowohl in den beiden Käse als auch in dem Wein steckt ja so viel, ja, irgendwie so viel Gedankengut und so viel überliefertes Wissen und so weiter, dass irgendwie man braucht ja dann gar keinen Shishi, das ist ja quasi schon, das kann man ja auch schon für sich zelebrieren.
Schreibst du eigentlich dann auch über Kombination Wein und Essen in deinen Kolumnen oder in deinen Artikeln oder geht es da tatsächlich immer nur um Weingüter, Wein und natürlich die Weinbranche?
Also ich schreibe schon auch über Wein und Essen. Ich schreibe, also man muss dazu sagen, das ist ja auch, ich vergesse das immer ganz gern, weil das eben für mich nicht so das Maßgebliche war, weil in der Sommelier-Ausbildung ist natürlich das Thema Food Pairing und so die richtige Kombination von Wein und Speisen ja essentiell. Auch das Thema Service und so weiter ist ja in der Ausbildung essentiell. Ich habe halt, das war halt für mich so ein bisschen, ich habe das natürlich alles mitgemacht und fand es inhaltlich super bereichernd, aber ich habe ja nie irgendwie am Gast gearbeitet. Aber natürlich hilft mir das Wissen so total, weil ich schon merke, dass da zum einen ein Rieseninteresse da ist bei dem Thema Food Pairing, dass eben total viele Menschen eben Wein vor allem dann trinken, wenn sie auch irgendwie was Schönes essen möchten. Es gibt ja tatsächlich auch viele, die trinken gar nicht so oft Wein, aber zum Beispiel dann eben, ja, wenn sie eben was Gutes essen oder essen gehen. Und ich schreibe auch für ein, zwei Kunden in so einem Unternehmensbereich beziehungsweise Weinhändler, die, wenn es da dann um Weinbeschreibungen geht, da geht es dann auch ganz oft, also das ist ja natürlich oft auch ein Argument für einen bestimmten Wein, dass man sagt, ich möchte jetzt diesen Wein trinken, weil ich gerne, also weil irgendwie das und das passt gut dazu und das ist dann einfach ein tolles Erlebnis.
Eben hast du es ja schon angeschnitten, du verkostest professionell, ja, Gourmillot, Weinguide von Gourmillot und auch den Weinguide vom Feinschmecker, für den hast du und arbeitest du. Ist das jetzt traumhaft oder harte Arbeit?
ja, ich finde, das ist ein schwieriges Thema, weil für andere, das klingt natürlich immer so, als ob man auf einem total abgehobenen Niveau jammert, aber ich finde es tatsächlich irre anstrengend. Es macht natürlich total Spaß. Es bringt einen total weiter im Sinne von, dass man einen tollen Überblick bekommt über Jahrgänge oder Anbaugebiete. Aber ich finde es tatsächlich irre anstrengend. Also ich bin nach Verkostungstagen tatsächlich immer total K.O., viel mehr K.O., als wenn ich irgendwie von der Recherche komme. Ja, ich finde tatsächlich, es ist körperlich anstrengend, es ist auch oft geistig total anstrengend und es gehört dazu, weil sonst weiß man ja am Ende, also man muss ja natürlich auch wissen, worüber man schreibt und auch, ja, man bekommt einen tollen Überblick.
Wie läuft jetzt so eine Verkostung ab?
Also es ist ganz unterschiedlich. Also ich habe letztes Jahr für ein Gourmet verkostet. Da war das so, dass man alles zu Hause gemacht hat. Das ist mittlerweile auch wieder geändert worden, seit da der Verlag gewechselt hat. Aber sozusagen, als ich für ein Gourmet verkostet habe, war es so, dass den ersten Arbeitstag war ich, also es kam halt irgendwann eine Spedition und hat mir 2 Paletten Wein vor die Tür gestellt. Und dann war ich erstmal so 5-6 Stunden damit beschäftigt, diesen Wein zu verräumen, zwischendrin mit Leuten zu sprechen, die sich von Statik, die was von Statik verstehen. Und ich so gefragt habe, ey, ist es irgendwie schlimm, wenn ich hier irgendwie 50 Kartons Wein in einen Raum stelle? So, also, weil ich war ja tatsächlich den ersten Tag dann damit beschäftigt, diesen Wein zu verräumen. Auch übrigens sehr zur Belustigung der, also es war natürlich auch mega peinlich, ich wohne hier in einem ganz normalen Wohngebiet und dann kommt halt auf einmal so ein Lastwagen und stellt 2 Paletten Wein auf die Straße. Und dann habe ich das eben einfach quasi Weingut für Weingut verkostet. Da ging es auch mehr so darum, einzelne Weine zu beschreiben. Das heißt, ich konnte mir auch mehr Zeit nehmen für eben einzelne Kollektionen. Während beim Feinschmecker ging es eher so darum, sozusagen so ganzen, eher so einen Überblick zu bekommen über zum Beispiel, ja, also wir verkosten da zwar auch alle Weine, aber es ist eher so, man bekommt einen Überblick über, ja, die Kollektion an sich. Also es ist nicht so, dass man die einzelnen Weine dann beschreibt, sondern eher so, wie ist der Stil dieses Weinguts? Und genau, beim Feinschmecker war es eher so, dass da haben wir uns, es ist 2 Wochen in einem Hotel ganz konzentriert, wo sich alle VerkosterInnen quasi treffen und halt wirklich total konzentriert am Stück Weine verkosten. Und das ist, ich finde das halt insofern total anspruchsvoll, weil zum einen ist es tatsächlich körperlich anstrengend, weil wenn du zum Beispiel viel Riesling verkostest, es geht irgendwann auch voll auf die Zähne, also tut irgendwann auch schon einfach ein bisschen weh. Und ich finde, es ist tatsächlich ja, also es ist, finde ich auch, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Musik, es ist ja ein permanenter Sinnesreiz und irgendwann nach 2-3 Stunden ist es einfach zu viel. Also man will ja auch nicht 3 Stunden ganz laut Musik hören. Du kriegst ja die ganze Zeit quasi einen Sinnesreiz und vor allem aber diese kognitive Anstrengung. Du bist ja total konzentriert, du übersetzt ja letztlich deine Sinneseindrücke in Sprache. Das ist natürlich eine hochkonzentrierte Arbeit, die nach 2 Stunden einfach eine Pause braucht. Und deswegen, natürlich sagen voll viele Menschen, wenn ich sage, ja, irgendwie, ich habe heute wieder so und so viel Weine verkostet, dann so, boah, das ist ja ein Traum. Aber es ist schon eher natürlich ganz, ganz anderes, als wenn ich einfach aus Genussgründen Wein trinke und mich dabei nicht konzentrieren muss.
Wie trainierst du denn deinen Geschmackssinn, den du dir bei solchen Tagen und Wochen dann auch brauchst?
Das habe ich schon auch so in der Sommelier-Ausbildung gelernt. Es geht ja eigentlich darum, analytisch zu verkosten nach einem bestimmten Schema. Also es ist nicht so, dass man quasi einen Schluck nimmt und dann auf die Eingebung wartet oder wartet, was einem irgendwie für Einfälle kommt, sondern es ist schon so, dass ich quasi dass ich gelernt habe, ein gewisses Raster durchzugehen. Da checkst du halt wirklich irgendwie alle möglichen Parameter ab, also Säure, Gerbstoffe, Alkohol, Süße, Nachhall und so weiter. Und es ist nicht so, dass ich jetzt dann mit einer Liste vor jedem Wein stehe, sondern das läuft halt irgendwann fast automatisch ab. Und das heißt, ich überlege halt ganz kurz, gehe ich halt so durch, warum schmeckt der Wein jetzt so, wie er schmeckt? Also was zeichnet den aus? Hat er, wie sind die einzelnen Parameter ausgeprägt? Und um so eben dann auch beschreiben zu können, ja, wie der Wein zum einen schmeckt, was ihn vielleicht auch auszeichnet. Ich versuche halt schon immer, ich bin jetzt keine große Freundin von so ganz nüchternen Weinbeschreibungen. Ich versuche halt schon immer irgendwie so eine gewisse Emotion zu finden oder zu beschreiben. Also ich glaube schon, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel auch so meine Texte lesen, viel mehr damit anfangen können, wenn ich schreibe, ja, das ist ein Wein, der ist irgendwie, der regt quasi zum Tanzen an, weil er irgendwie so, der macht einen beschwingt und dieser Wein regt eher so, also ist eher so ein philosophischer Wein und also ich finde, damit kann man ja meistens viel mehr, da weiß man sofort, was gemeint ist, als wenn man irgendwie eine Aneinanderreihung von Aromen oder so hier quasi aufschreibt. Also ich finde schon, Weine holen ja immer irgendwie, sorgen ja immer für irgendeine Art von Emotion und das kann man, glaube ich, schon versuchen zu beschreiben oder herauszufinden, was das eben sein kann.
Was muss ein Wein für dich ausmachen, dass du ihm Höchstnoten gibst? Weil es geht ja auch um Bewertung in diesen Guides.
Also da würde ich vielleicht noch unterscheiden zwischen quasi die professionelle Verkostung für solche Guides und sozusagen so meine privaten Favorites.
Gerne.
Also wenn ich für Guides quasi verkoste, dann ist schon ganz klar, dass der Wein eine gewisse Komplexität haben muss. Also er braucht sehr viele, er braucht eigentlich viele, viele Ebenen letztlich. Er darf sich einem auch nicht sofort erschließen. Und er braucht auch schon eine gewisse Lagerfähigkeit. Also Weine, die irgendwie, die sozusagen nach kurzer Zeit wieder sozusagen verblüht sind, die schaffen es oft nicht zu den Höchstbewertungen. Also wenn ich jetzt so überlege, welche Weingüter und welche Kollektionen so im letzten Jahr also am besten abgeschnitten haben, dann waren das eben immer welche, die, bei denen man so gedacht hat, das ist quasi wie ein wohl komponiertes Stück, also wo sich quasi so verschiedene Ebenen aufbauen und wo man wirklich irgendwie immer noch mal was Neues entdeckt und wo man immer wieder denkt, das habe ich jetzt irgendwie, also es ist wirklich ja wie bei einem großartigen Musikstück, wo du irgendwie so denkst, das berührt mich total beim ersten Hören, aber ich weiß gar nicht so genau warum. Also und dann, man kann es auch noch 30 Mal hören und irgendwie man entdeckt immer wieder was Neues, während so quasi so normales Gedudel einem ja sofort irgendwie einleuchtet und das ist auch okay und hat ja voll seine Berechtigung und da gibt's auch Fans, aber sozusagen die wirklich großen Weine zeichnen sich halt immer über eine gewisse Komplexität aus. Und das ist aber nicht zwangsläufig der Punkt, den ich quasi oft sehe, wenn ich finde, dass ein Wein ganz, ganz groß ist. Und zwar, wenn ich, also bei mir ist es oft so, wenn ich quasi automatisch Lust habe, beim ersten Schluck schon Lust habe, einen zweiten zu trinken, dann ist ein Wein für mich echt so richtig großartig. Es kann natürlich sein, dass der Wein einfach noch verschlossen ist und seine große Zeit vor sich hat. Das kann man ja dann auch erkennen und dann sich drauf freuen, wenn das dann, falls man noch eine Flasche hat. Aber ich finde schon, man hat ja manchmal auch Weine im Glas, die sind mega komplex und total, ja, sehr facettenreich und trotzdem, sie sind fast so kompliziert, dass man eigentlich auch nach einem Glas schon genug hat. Und für mich ist schon ein großer Wein einer, bei dem ich auch Lust habe, ihn zu trinken. Und bei dem ich einfach mich total freue, dass noch was in der Flasche ist. Und am besten, eigentlich ist ja der beste Indikator, wenn man sozusagen sich also wenn man wirklich so denkt, ach toll, ich krieg noch einen Schluck ab.
Nach solchen Marathonverkostungen, wie lange trinkst du dann danach keinen Wein?
Schon ein paar Tage. Ich trinke auch an solchen Verkostungstagen abends, da geht dann irgendwie nichts mehr. Ich habe dann tatsächlich auch überhaupt kein Bedürfnis oder keine Lust darauf. Es sind schon, also bestimmt zwei, drei Wochen oder so. Es kommt natürlich immer auf die Länge der Verkostung an, aber es ist schon auch so, dass ich danach oft oder dass ich währenddessen auch schon so denke, oh, ich würde gern eigentlich einfach mal wieder ein Gläschen trinken, ohne dass man dabei sich sozusagen so viele Gedanken, also so, sich so drauf konzentrieren muss.
Ist es denn eigentlich auch dann so eine Art, nicht Wettbewerb, möchte ich es nicht nennen, aber ist es denn auch eine heiße Diskussion zwischen den Testerinnen und Testern, entsprechend ja auch die identischen Weine trinken und verkosten, wie die Bewertung der Weine sehen?
Ja, es gibt tatsächlich ziemlich emotionale Diskussionen, insbesondere wenn es um so Metatrends geht, also oder so Metathemen. Also es gibt einfach VerkosterInnen, die irgendwie zum Beispiel so diesen reduktiven Stil einfach nicht oder die so, wie soll ich sagen, wenn Weine jetzt halt wenn Weine halt eher so diesen so Natural Style haben, dass sie dann das zum Beispiel irgendwie einfach nicht mögen, die halt lieber irgendwie eher planke Weine mögen oder so oder einfach damit natürlich auch so sozialisiert sind, dass das sozusagen State of the Art ist. Und dann gibt es schon oft so Diskussionen, dass man sagt, das ist doch jetzt hier irgendwie das ist doch ein fehlerhafter Wein, der ist trüb, und dann sagt jemand anderes, nein, das ist quasi ganz großes Kino. Und das gibt es schon, und das finde ich auch total toll, dass man dann so merkt, ja, es gibt irgendwie so, man ist ja auch, glaube ich, irgendwie geprägt oder sozialisiert, was letztlich ein guter Wein ist. Gleichzeitig merke ich schon aber auch, dass es oft so eine, wie so eine Art Rudelbildung gibt, wenn man gemeinsam so grundsätzlich einig ist, dass dann oft, ja, irgendwie, wenn 2, 3 sozusagen Opinion-Leader sagen, der Wein ist jetzt toll, dass natürlich irgendwie sozusagen so eine Bewegung auch dann oft so da ist, ja, das ist jetzt wirklich ein toller Wein. Das findet aber oft nicht so bei diesen Verkostungen statt, sondern eher dann so, wenn man irgendwie so, ich weiß nicht, am Tisch ist oder so mit anderen Leuten, die sich professionell mit Wein beschäftigen. Also es fällt ja schon auf, dass immer viele Menschen die gleichen Sachen toll finden. Das ist ja auch oft sehr berechtigt, aber ich glaube oft auch einfach, weil man natürlich dann irgendwie so eine gewisse Gruppendynamik entsteht.
Und nachher entscheidet wer, wenn es da irgendwie Uneinigkeit gibt?
Ja, also es ist schon, also beim Feinschmecker war es letztes Jahr, oder ist es so, dass wir eben ohnehin im Team verkosten, beziehungsweise in Zweierteams, sodass jeder schon mal so intern so eine kleine Diskussion hat und die wirklich höchst bewerteten Weingüter und Weine, die werden zum einen nochmal in der Gruppe gemeinsam besprochen und natürlich gibt es auch einen, also ja, sozusagen, es gibt ja auch eine Chefredakteurin, die letztlich dann so das letzte Wort hat, aber eigentlich, es kam nie vor, dass man wirklich so uneinig war, dass man, also insbesondere, das ist eigentlich das Spannende, insbesondere wirklich so bei den Top-Betrieben, da findet eigentlich selten eine große Kontroverse statt, weil die Weine, die sprechen ja dann ohnehin für sich. Das ist eher in so einem gewissen Mittelfeld, wo es dann irgendwie so darum geht, ja, mag man jetzt eigentlich diese Stilistik oder nicht? Aber dass irgendwie Spitzenbetriebe, die seit Jahrzehnten Spitzenweine machen, das ist meistens dann schon so recht einleuchtend.
Wissen die Weingüter denn auch, wer die Weine verkostet und letzten Endes dann auch für die Bewertungen verantwortlich ist?
Ich kontaktiere die Weingüter halt auch ganz gerne oder eigentlich fast immer, wenn es möglich ist, weil ich eigentlich gerne, ich finde schon, dass sich dann nochmal bestimmte Sachen leichter erschließen, dass ich auch, ich möchte auch irgendwie wissen, worauf die Weingüter selber Wert legen. Ich will wissen, auf was sie stolz sind, weil dann kann ich da zum Beispiel mich mehr drauf konzentrieren. Das muss am Ende, heißt das ja nicht, dass ich jetzt den Wein dann auch am besten finde, aber das kann ja schon sein, wenn ein Weingut irgendwie 12 Weine schickt oder 6. Und das kommt natürlich vor, dass man dann irgendwie bei einem Wein vielleicht nicht so, also dass man dem jetzt nur so nicht die gleiche Aufmerksamkeit schenkt wie den anderen. Und vielleicht ist ausgerechnet das der irgendwie der erste Jahrgang der Tochter oder so. Und man wusste es einfach nicht. Und dann finde ich, also ich will das immer wissen und deswegen schreibe ich die meistens an und sag kurz, hallo, irgendwie, ich bin die Katharina und ich werde irgendwie ihre Kollektion verkosten. Wenn es irgendwas gibt, was aus ihrer Sicht irgendwie wichtig ist, sagen Sie mir jetzt gerne Bescheid. Oder ich frage auch gerne, weil ich frage gerne zum Beispiel, wie wurde der Wein eigentlich ausgebaut oder so, weil das erschließt natürlich dann, also das sorgt natürlich auch manchmal nochmal für mehr Erkenntnis, warum ein Wein so schmeckt, wie er schmeckt. Manche und denkst dir so beim ersten Schluck, warum ist der so? Und sobald du dann weißt, ach so, der ist irgendwie in der Amphore ausgebaut, dann kannst du es auf einmal ganz anders einordnen.
Gab es denn auch dann schon mal Beschwerden oder Dankesschreiben umgekehrt, positiv gesehen, wenn dann die Bewertung draußen war?
Ja, klar, also beides. Klar, beides gibt es und ist ja auch völlig, völlig nachvollziehbar. Ich finde halt, also was mir am wichtigsten ist bei dieser Art der Arbeit oder bei dieser Tätigkeit, ist so das Thema Respekt, also vor allem der Respekt von, also meinerseits, dass ich finde es eben ganz, ganz furchtbar, dass es nach wie vor eine Art der Weinbeschreibung gibt, die so aburteilt, also die dann auf einmal dem Winzer, also wenn irgendwelche Journalisten irgendwie dem Winzer erklären möchten, warum er jetzt, was er falsch gemacht hat, das kann ich überhaupt nicht haben. Also ich möchte immer dem Weingut irgendwie Respekt für das Schaffen entgegenbringen, weil ich bin natürlich am Ende ja auch nur eine Journalistin und kann irgendwie nur versuchen zu beschreiben, ja, was der Wein für, also was ich glaube, was der Wein für viele Menschen so darstellt, für wen, ich versuche auch immer zum Beispiel zu überlegen, für wen ist der Wein, also welchen Stil muss man mögen, um diesen Wein zu mögen und nicht zu sagen, ja, der Wein ist irgendwie, keine Ahnung, zu sehr vom Holz geprägt. Dann würde ich lieber sagen, der Wein ist was für alle Menschen, die holzbetonte Weine mögen. Ja. Und weil ich irgendwie schon finde, dass, das ist ja auch total anmaßend. Man beschäftigt sich jetzt ja halt auch nur ein paar Minuten halt irgendwie damit und der Winzer ein Jahr lang oder im Zweifel viele Jahrzehnte mit dem Thema. Und das, da ist mir das Thema so Respekt vor dem Schaffen einfach extrem wichtig.
Also weniger Kritik an der Benotung, die dann da folgt, als sehr wahrscheinlich Dankeschön für den respektvollen Umgang mit unseren Produkten.
Ja, viele freuen sich tatsächlich, wenn sie, viele sagen schon so, ach, das ist ja schön irgendwie, dass sie sich melden und dass sie sich sozusagen für den Hintergrund irgendwie der Kollektion interessieren. Das geht natürlich, das muss man dazu sagen, es ist natürlich auch immer so eine Frage, je nachdem, wie viele Weingüter man so beschreibt, aber man kann ja trotzdem auch irgendwie immer mal kurz auf die Homepage schauen oder schauen, was der Familie zum Beispiel wichtig ist. Und ich meine, klar gibt es das, wenn man, wenn sozusagen so große Betriebe irgendwie abgewertet werden, das ist natürlich, also es gibt es natürlich dann auch oft die Nachfrage, ja, warum ist das jetzt so? Und die, ich bin eigentlich jetzt auch nicht so ein Riesenfan dieser Punkteschemata oder dieser Skalen, sondern für mich kommt es eigentlich eher auf die Beschreibung der Kollektion an. Also was ist das für ein Stil? Wer kann den mögen und ja, was zeichnet den so aus? Und das ist ja am Ende auch völlig, ich glaube auch, dass es irgendwie den Menschen, die das dann lesen, völlig egal ist, ob da jetzt irgendwie, was da für eine Zahl steht.
Ja, letzten Endes muss der Wein ja schmecken. Ne? Klar, genau. Hat man da noch so eine Orientierung mit so ein paar Punkten und vielleicht dann auch noch mit dem entsprechenden Preis. Aber letzten Endes sagt das ja gar nichts über den Wein aus, weil das halt sehr individuell ist, ob der mir jetzt schmeckt oder eben nicht.
Genau.
Schmecken ist im Endeffekt auch ein gutes Stichwort. Nike schmeckt Magazin. Das ist ja ein neues Projekt, das du 2020 gestartet hast. Nicht alleine, du hast es mitgegründet. Das ist der nachhaltigste Genussguide. So steht's zumindest auf der Seite drauf. Da interessiert es mich natürlich.
Von Baden-Württemberg. Ich muss kurz reingrätschen. Also vielleicht expandieren wir irgendwann, aber okay. Erstmal wirklich.
Also zuerst, genau. Heute Baden-Württemberg, morgen ganz Deutschland. Nike schmeckt. Warum? Wie kommt man auf die Idee, so etwas zu gründen?
Ja, genau. Also ich habe das ja gemeinsam mit Sven Prange gegründet und ich glaube, ich würde es immer so zusammenfassen, wir haben selber sowas gesucht. Wir wollten das selber eigentlich gerne, weil wir sozusagen, also er ist auch Journalist, auch so im Bereich Gastronomie unterwegs und wir haben halt so gemerkt, dass es so viele tolle, wir sind beide genau halt so eben so total interessiert an diesem Thema, aber haben dann halt irgendwann gemerkt, okay, wir sind jetzt nicht so die dem Trüffel hinterher jagen, sondern eher dem perfekten Alpchampignon und haben dann halt irgendwann gemerkt, wow, irgendwie hier in Baden-Württemberg gibt es so viele tolle, nennen sie mal LebensmittelhandwerkerInnen, die halt wirklich ein wunderbares eine produktkonzentrierte Handwerkskunst an den Tag legen, die sich so toll mit ihrer, nicht nur mit ihrem Handwerk und dem Produkt beschäftigen, sondern auch mit dem Thema, was macht das eigentlich mit der Umwelt, welche Effekte hat das? Und das sind aber oft eben Menschen, die total im Verborgenen agieren. Also die haben oft nicht mal eine Website oder so. Also zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, wenn da, wo man irgendwie perfekte Champignons oder das perfekte frisch gemahlene Mehl bekommt, das sind oft so kleine Höfe, die tatsächlich irgendwie überhaupt keine Präsenz haben. Und dann haben wir so gemerkt, das ist so schade, weil man muss sie halt wirklich suchen und entdecken. Und wir haben so gedacht, das hätten wir eigentlich selber gerne sowas. Und haben es deswegen einfach selber gegründet. Das hatte natürlich auch ein bisschen mit Corona zu tun, weil wir letztes Jahr dann eben beide, als dann so der erste Lockdown kam und das sind zum einen natürlich, also man war dann auf einmal halt auch irgendwie ja nicht mehr so viel unterwegs und dann haben wir so gesagt, okay, kommt, das starten wir jetzt einfach mal und haben halt auch irgendwie so gemerkt, dass es wie viel es da einfach gibt in Baden-Württemberg an tollen Bäckereien, Metzgereien, Weingütern natürlich, aber auch Menschen, die einfach so Käse machen oder eben lauter so kleine Manufakturen.
Das Gut liegt manchmal so nah, ne?
Total.
Was ist ja eure Vision, euer Plan für Nike schmeckt?
Wenn ich sage wachsen, dann meine ich damit nicht, dass wir quasi wir als Portal weiter wachsen wollen, sondern Wir haben ja, dass wir sozusagen noch mehr solcher Adressen finden. Also wir entdecken ja immer wieder neue Menschen, die irgendwelche tollen Dinge machen, irgendwelche tollen Produkte herstellen. Und das ist natürlich toll, wenn man denkt dann immer, jetzt hat man einen guten Überblick und dann erzählt einem dann doch nochmal jemand was von irgendwie, ja, einer neuen Bäckerei oder was, meistens sind es ja alteingesessene Bäckereien, die irgendwie was mit einer alten Getreidesorte backen. Und dann ist es natürlich toll, wenn man die entdeckt und wenn Nike schmeckt, dann so nach und nach, also immer größer wird. Wir haben jetzt ja ungefähr 300 Adressen. Und also genau, ist ja alles irgendwie auf so einer Karte gebündelt und es ist schon irgendwie schön zu sehen, wie immer mehr Punkte auf der Baden-Württemberg-Karte sozusagen entstehen.
Dann fahrt ihr dann auch persönlich vorbei und sprecht mit den Menschen vor Ort und sehr wahrscheinlich gibt es auch jede Menge zu verkosten.
Ja, da würde ich die Schwaben jetzt nicht überschätzen. Die meistens gibt's, meistens müssen wir uns dann, also es kommt schon auch oft vor, dass sie uns irgendwie so ihr Handwerk oder so ihren Blick hinter die Kulissen geben und dann manchmal vergisst man dann natürlich, oder die haben ja oft auch nicht mal einen Laden oder so, sondern die Produkte gibt es dann oft in ein paar Läden in der unmittelbaren Umgebung und dann meistens fahren wir danach nochmal irgendwo vorbei und kaufen uns das. Genau, also so wir fahren wir einfach hin und schauen uns das einfach so vor Ort an. Und es ist immer wieder total spannend. Also wir waren vor 2 Wochen beim Loretto-Hof und das ist so ein kleiner, eine Steinofenbäckerei, die wirklich so ein, die machen halt, die haben irgendwie an 3 Tagen in der Woche auf und backen halt mit so einem ganz, ja, so einem Steinofen total traditionell Brot. Und dieses Brot hat halt total viele Fans, aber es ist halt schon auch total ab vom Schuss. Und das war halt schon total faszinierend irgendwie, was sich so manche Menschen halt so aufgebaut haben.
Zum Loretto-Hof fällt mir direkt das Backbuch aus dem Hedege Verlag ein. Hat ja mit Julia Graf vom Hedege Verlag auch schon gesprochen. Und da gibt's nämlich auch das passende Backbuch zum Loretto-Hof.
Ja, genau, das habe ich hier auch. Und das ist schon einfach toll, wenn so Menschen auch, also genau, wir haben, also es ist ja schon auch so, der im Fokus ist ja schon auch so das Thema Nachhaltigkeit, weil wenn man halt so sieht, wow, es gibt irgendwie, ich finde halt sozusagen in der Genusswelt, ja, gibt es halt oft ja schon auch noch so eine, wie soll ich sagen, so eine gewisse Attitüde, dass das irgendwie mit Nachhaltigkeit oft nichts, also das ist manchmal ja immer noch in so einem komischen Gegen, also so die Öko-Welt und die Genusswelt sind zwar jetzt in der modernen Art zwar schon auch so mittlerweile miteinander vereint, aber so, ja, es gibt halt sozusagen gerade in dieser Ökoszene in Baden-Württemberg einfach total viel Genuss zu entdecken. Der ist natürlich überhaupt nicht lifestyleig oder so, aber halt so substanziell gut, dass man eigentlich dass eigentlich jeder, der diese Dinge probiert, sofort Fan ist.
Das stimmt. Und vor allem ist es ja auch so, dass es extrem spannend ist, mit diesen Menschen sich auch mal auszutauschen, die ja mit Leidenschaft für ihr Produkt, für ihr Handwerk, für das, was sie da schaffen, tatsächlich auch stehen und brennen. Ne?
Ja, total. Und die auch gleichzeitig ja oft wirklich ein Gewinn sind für unser Ökosystem und für die, für die Welt der Zukunft. Also das macht natürlich auch schon Spaß, wenn man, also natürlich ist es irgendwie so ein bisschen, kann man jetzt sagen, es ist hedonistisch, aber es macht natürlich auch total Spaß, wenn man irgendwie ein tolles Produkt hat, was einem einfach total viel Freude macht und was einem schmeckt und man weiß, das ist sogar irgendwie in Einklang mit dem jeweiligen Ökosystem erzeugt worden oder das hat sogar, es gibt hier zum Beispiel auf der Alp irgendwie die Tradition der Alpschäfer, die sind eben total wichtig für den Erhalt der Wacholderheiden und so, man weiß dann auf einmal, ist alles so rund und ergibt irgendwie so einen Sinn und das ist natürlich total schön, wenn man weiß, man kann schon einen Konsum pflegen, der einfach sehr, ja, sinnvoll ist auch.
Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus?
einen erfüllten Tag macht zum einen für mich aus, ich mache relativ viel Sport. Also ich kann sehr konzentriert arbeiten, aber dafür muss ich mich vorher 1-2 Stunden bewegt haben und lese 1-2 Zeitungen und trinke Kaffee und dann kann es eigentlich und dann kann ich tatsächlich auch sehr konzentriert arbeiten. einen erfüllten Tag macht für mich Ja, tatsächlich auch, dass ich irgendwie viel in Bewegung bin. Und damit meine ich auch nicht nur den Sport, sondern auch, ich muss schon, also ich kann nicht irgendwie 8 Stunden am Schreibtisch sitzen. Ich brauche, wenn ich mit Menschen spreche, bin ich ja auch irgendwie auf den Beinen und unterwegs. Und ich brauche einfach relativ viele Eindrücke, um irgendwie so mit mir da im Einklang zu sein. Und ich muss dafür jetzt auch gar nicht so weit reisen oder so, sondern das sind ja, also ja, ich bin ja oft jetzt halt tatsächlich in Baden-Württemberg auch unterwegs und das ist ja schon toll, wenn man irgendwie so weiß, man kann irgendwie man findet irgendwie in der unmittelbaren Umgebung auf einmal nochmal so eine Welt für sich. Und das sind natürlich schon so die Begegnungen und Erlebnisse, die einen total glücklich machen. Und genau, gleichzeitig macht, ja, also so, ich wohne ja hier auch so in der Nähe von Tübingen in einem eher kleinen Dorf, weil ich einfach einen erfüllten Tag auch darin sehe, ich brauche viel Natur, viel Grünes, viel, ja, auch dann insbesondere, wenn ich dann eben unterwegs war, ich brauche auch dann schon wiederum Ruhe und die Rückgezogenheit in die Natur und so auf dem Land. Und das, ja, das gehört für mich schon auch dazu. Und natürlich Kochen. Also ich beschäftige mich irre viel mit, ich koche total viel und gerne und beschäftige mich schon auch weite Teile des Tages damit, ja, was man jetzt wie zubereitet. Also ich backe auch gerne und Brot und so diese Suche nach Zutaten und dann die Verwendung, das erfüllt mich total zutiefst. Also da brauche ich dann auch nicht mehr. Es klingt ja, was heißt mehr? Es ist ja schon sehr viel.
Eine ganze Latte, ja.
Wenn ich das habe und dann noch ein groß gewächst, dann, also ich brauche es vom Einfachen, ich brauche nur das ganz Einfache.
Ja, ich habe es verstanden. Vielen herzlichen Dank, Katharina, dass du mich und auch alle, die zuhören, mitgenommen hast in deine Welt und man spürt förmlich auch deine Leidenschaft für den nachhaltigen Genuss, aber natürlich auch für den Wein. Vielen Dank.
Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung und für die tollen Käse vor allem. Dankeschön.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.